Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ein Jahr Corona hat auch unsere Art zu arbeiten verändert. Viele sitzen im Homeoffice mit neuem Laptop und guter WLAN-Verbindung, eingerichtet und bezahlt vom Arbeitgeber. Andere hocken mit ihrem privaten PC, dem sie sich mit ihren Homeschooling-Kindern teilen, am Küchentisch und hoffen darauf, dass der Server nicht zusammenbricht. Aber was machen diejenigen, die präsent sein müssen? Am Fließband, im Supermarkt, im Handwerk, im Gesundheitsbereich, als Busfahrerin, als Zusteller. Welche Schutzmaßnahmen gibt es für Sie? Seit dieser Woche gilt die Homeoffice-Verordnung. Was regelt sie und was soll sie bringen, wenn sie doch vorerst nur bis Mitte März gelten soll? Also gerade mal 6 Wochen. Wir bieten heute Informationen und Service rund zum Thema Arbeitsschutz in Corona-Zeiten und haben dafür 2 Expertinnen gewinnen können, die auch samstags arbeiten und uns aus ihrem Homeoffice zugeschaltet sind. Dr. Nicole Grünewald, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer zu Köln. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Und bei uns ist auch Annika Wörsdörfer, Referatsleiterin Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Herzlich willkommen, Frau Wörsdörfer.
Einen schönen guten Morgen.
Beide Expertinnen sind da, um alle Ihre Fragen rund zum Thema Arbeit zu beantworten, wobei uns natürlich besonders interessiert, wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Homeoffice oder Präsenz im Betrieb? Was klappt gut, was nicht so? Wie zufrieden sind Sie mit den Arbeitsschutzmaßnahmen und welche Veränderungen würden Sie gerne in Zukunft beibehalten? Homeoffice könnte theoretisch perfekt sein, wenn denn alles so reibungslos klappen würde. Im vergangenen Jahr haben doppelt so viele Berufstätige von zu Hause aus gearbeitet wie 2019 und ihre Zahl könnte zunehmen. Aber was muss dafür geregelt werden? Und was ist mit denen, die in der Werkstatt oder auf der Baustelle anwesend sein müssen? Unser Thema heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur mit Annika Wörsdörfer, Referatsleiterin Arbeitsschutz beim DGB und mit Nicole Grünewald, Präsidentin der IHK zu Köln. Frau Grünewald, diesen Job üben Sie ehrenamtlich aus, denn hauptberuflich arbeiten Sie in Ihrer eigenen Werbeagentur. Worauf haben Sie sich da mit Ihrem Team verständigt? Homeoffice oder Präsenz?
Also wir machen das tatsächlich so 50-50. Also wir haben immer die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Und die andere Hälfte ist bei uns in der Agentur. Jetzt sind wir in der glücklichen Lage, dass wir sehr große Räumlichkeiten haben. Wir haben so eine komplette Gründerzeitvilla gemietet. Und da hat jetzt tatsächlich jeder Mitarbeiter auch seinen eigenen Raum, also tatsächlich sein eigenes Zimmer. Das ist natürlich in den wenigsten Betrieben möglich. Also wir haben da eine sehr, sehr gute Ausgangsposition gehabt. Ich habe früher immer gedacht, Mensch, vielleicht ist die Agentur doch ein bisschen groß. Und jetzt in Corona-Zeiten habe ich festgestellt, sie hat genau die perfekte Größe.
Jetzt sind Sie froh über die Villa, die Sie da angemietet haben.
Genau, jeden Tag.
Haben Sie den Mitarbeitern einen Homeoffice-Arbeitsplatz so eingerichtet, dass da neue Computer stehen und ergonomische Arbeitsmöbel?
Das ist jetzt eine Fangfrage. Also bei uns ist es so, wir haben die Hälfte der Mitarbeiter arbeitet in der Beratung und die andere Hälfte in der Grafik. Und in der Grafik, da ist das so, die Mitarbeiter haben ja meistens dann auch eine Ausbildung hinter sich. Das heißt, die haben das entsprechende Arbeitsmaterial, sprich Apple Laptops, haben die meisten sowieso schon zu Hause. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben denen dann einen VPN-Zugang eingerichtet, sodass die bei uns auf die Server zugreifen können. Und in anderen Fällen haben wir halt angeboten, dass sie ihre Rechner aus der Agentur dann auch mit nach Hause nehmen können. Also das haben wir schon angeboten, aber die meisten waren da sehr gut ausgestattet. Wie das genau bei denen zu Hause aussieht, also ich bin jetzt nicht bei jedem Mitarbeiter vorbeigefahren. Das war ja auch im Lockdown im ersten zumindest gar nicht möglich. Da durfte man ja gar nicht zu irgendwelchen anderen Menschen nach Hause. Aber ich hoffe, dass sie da auch vernünftig arbeiten können, ja.
Genau, das ist ja die Frage. Also wie kontrolliert man auch, ob die Arbeit erledigt wird?
Also ob die Arbeit erledigt wird, das ist ja recht einfach zu kontrollieren, weil entweder der Job ist gemacht oder nicht. Also wir haben bei uns in der Agentur sowieso Vertrauensarbeitszeit und das gilt dann auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice. Und ja, wir haben halt Projekte, die wir in der Agentur für unsere Kunden abarbeiten. Zum Glück sind das immer noch genug. Da kenne ich einige Kolleginnen und Kollegen, denen geht das jetzt jobmäßig nicht mehr so gut. Also wir hatten da wirklich ziemlich viel Glück und natürlich auch gute Kunden. Ja, das klappt so ganz gut. Also es hat sich natürlich am Anfang erstmal zurechtruckeln müssen und ich habe auch festgestellt, als der erste Lockdown dann vorbei war, da waren auch sehr viele froh, als sie dann wieder in die Agentur kommen können. Ja. Gerade Agenturarbeit ist Kreativarbeit, wir arbeiten unheimlich viel im Team. Wir haben auch festgestellt, dass im Team wirklich die besseren Ergebnisse dann nachher herauskommen. Es ist halt auch für die Mitarbeiter, macht es auch mehr Spaß, als wenn man da jetzt alleine vor seinem Rechner im Homeoffice sitzt. Also von daher, das ist in der Kreativbranche so eine Sache. Also ich glaube, die besten Ergebnisse entstehen tatsächlich in Gemeinschaftsarbeit. Und das gestaltet sich digital noch etwas schwierig, muss man sagen.
Nur haben Sie gesagt, bei Ihnen gilt die Vertrauensarbeitszeit. Das heißt, Ihnen ist komplett wurscht, wann die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Arbeit erledigen. Hauptsache, sie tun es irgendwann. Und Hauptsache, es kommt was Kreatives dabei raus. Ob die das morgens, mittags oder abends machen.
Im Prinzip stimmt es, aber wir haben schon uns darauf geeinigt, dass wir zwischen 9 und 18 Uhr arbeiten. Mhm. Also ich finde, dass es auch gerade in kreativen Jobs wichtig ist, dass Mitarbeiter eine vernünftige Erholungszeit haben. Ich kann einfach nicht 20 Stunden am Stück kreativ sein. Irgendwann reicht es dann auch mal. Also das heißt, wir sind auch für unsere Kunden zwischen 9 und 18 Uhr da. Natürlich, wenn dann mal irgendwie eine Präsentation ansteht oder wenn ein Kunde dann irgendwie um 17.30 Uhr anruft und ihm ist eingefallen, was er jetzt am nächsten Tag noch ganz dringend braucht, da haben wir auch manchmal ein kleines Notteam, was dann noch Kundenwünsche erfüllt. Aber im Prinzip ist das zwischen 9 und 18 Uhr. Das andere wäre auch gar nicht handelbar, weil gerade wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice sind, das ist ja schon mehr Aufwand, das muss man ja mal sagen. Also man geht da nicht einfach ins Nebenzimmer und dann kann man Leute informieren, sondern man muss es dann also entweder per Teams machen, also mit einer Software, oder man muss anrufen, man muss Konferenzschaltungen machen. Also es ist schon auf jeden Fall mehr Aufwand, weil wir das ja auch alle in dem Maße, wie wir das jetzt 2020 gemacht haben und jetzt machen, überhaupt nicht gewöhnt waren in Deutschland. Wir hatten ja eine ganz andere Arbeitskultur.
Möglicherweise müssen wir uns ja noch ein bisschen mehr dran gewöhnen, denn am Mittwoch trat ja die Homeoffice-Verordnung in Kraft. Die Arbeitgeber verpflichtet, ihren Beschäftigten in bestimmten Fällen Homeoffice anzubieten. Wie sehen Sie diese Verpflichtung?
Ja, also ich finde, das vermittelt ein komisches Unternehmerinnen- und Unternehmerbild. Also ich bin ja jetzt selber mittelständische Unternehmerin und ich leite auch das Netzwerk Mittelstand bei uns in der IHK seit 10 Jahren. Und ich bin jetzt mit sehr, sehr vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auch in meiner Funktion als Präsidentin in Kontakt gewesen. Und durchgängig habe ich das Gefühl und kriege das auch gespiegelt, dass es uns darum geht, jeden einzelnen Mitarbeiter und jede einzelne Mitarbeiterin vernünftig und gesund durch die Pandemie zu bringen. Und ich denke, man kann sich schon darauf verlassen, dass wir da auch alles für tun. Also da sind wir auch sehr, sehr kreativ. Da wurden verschiedene Gruppen mit verschiedenen Farben gebildet, damit man sich nicht anstecken kann. Also ich kenne wirklich persönlich keinen, der jetzt sagt, oh Gott, ja, unsere Mitarbeiter, die sind uns ja egal, die müssen jetzt alle zur Arbeit kommen, ob die sich anstecken oder nicht, was soll's, ja. Also das ist ja so nicht, sondern wir sind ja auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Wir brauchen jeden Einzelnen, wir haben Fachkräftemangel in Deutschland und ich glaube, man kann sich auch von Seiten der Politik darauf verlassen, dass wir da schon ganz, ganz pfleglich mit jedem Einzelnen auch umgehen und dass wir auch schauen, dass es jedem Einzelnen gut geht. Und wenn dann solche Verordnungen kommen, also ich finde schon, dass Politik dafür da ist, um einem gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Und je mehr Politik aber ins Tagesgeschäft eingreift, desto störender finden wir das. Also
ja, Annika Wörsdorfer,
das ist, stellt einige Unternehmen.
Ich würde gerne Frau Wörsdorfer vom DGB genau. Die ist nicht da, höre ich gerade. Die hat eben schon ganz kurz Probleme gehabt mit dem Kopfhörer, aber wir werden sie auf jeden Fall reinschalten. Annika Wörsdorfer, ich rede einfach so lange, bis Sie uns hören und dann schalten Sie sich bitte dazu. Frau Grünewald, Sie sagen, das ist eine Verordnung, also es heißt Verpflichtung. Wie verpflichtend ist diese neue Regelung genau? Diese Homeoffice-Verordnung.
Also man hat das jetzt so ein bisschen umgedreht. Ne? Mhm. Das heißt, dass ich muss jetzt als Arbeitgeber nachweisen, warum mein Arbeitnehmer zur Arbeit kommen muss. Also warum das nicht möglich ist, ihn zu Hause zu lassen. Und das ist natürlich in einigen Jobs überhaupt nicht möglich. Mhm. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ich eine Produktion habe, wo ich etwas herstelle, ich kann ja nicht gut meine Produktionsstraße bei Mitarbeiter ins Wohnzimmer verlegen. Also da sind ja ganz natürliche Grenzen gesetzt. Und wir haben jetzt vorgestern unsere Konjunkturumfrage vorgestellt und da war das tatsächlich so, dass die Wirtschaft zweigespalten ist. Das heißt, die Industrie, der geht es tatsächlich noch verhältnismäßig gut. Und das ist natürlich nur so, weil die vernünftige und flexible Lösung gefunden haben, trotzdem noch zu produzieren. Die ganze Dienstleistungsbranche wie Hotellerie, Gastronomie, Kreativwirtschaft, die liegt am Boden. Das alles kostet uns ja auch eine ganze Menge Geld. Und deshalb können wir froh sein, dass wir noch Wirtschaftszweige haben in Deutschland, die auch noch Gewinne erwirtschaften. Also die werden wir bitter brauchen in den nächsten Monaten, um auch die ganzen Kosten, die jetzt auch durch den Lockdown verursacht worden sind, die auch tragen zu können. Mhm. Und deshalb haben jetzt natürlich gerade die Industrieunternehmen ein Problem, weil die müssen jetzt immer nachweisen, warum jetzt der ein oder andere Mitarbeiter noch in die Produktionsstätten kommen muss. Das ist ein ganz schöner Aufwand.
Annika Wörsdorfer vom DGB ist jetzt wieder bei uns. Frau Wörsdorfer, wir haben gerade darüber gesprochen, wie verpflichtend eigentlich diese neue Homeoffice-Verordnung ist, die seit Mittwoch in Kraft ist. Wie sieht das aus? Worum geht es da genau?
Also ich kann das nur aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ich vertrete, beim Deutschen Gewerkschaftsbund beantworten. Ansonsten müsste diese Frage natürlich das Arbeitsministerium eher beantworten. Aber aus meiner Sicht war es schon nochmal wichtig, klarzustellen, dass dort, wo das einem Unternehmen möglich ist, so wie Frau Grünewald das auch eben in ihrem Betrieb macht, die Mitarbeiter nicht täglich zur Arbeit kommen müssen, dass das Pendelzeiten auch entzerrt und wir einfach weniger Kontakte in der Bevölkerung insgesamt haben, um den Infektionsschutz besser zu gewähren. Und für mich ist es halt eine Aufgabe zu gucken mit den Kolleginnen und Kollegen, wie kriegen wir das mit dem betrieblichen Arbeitsschutz so gut übereinander, dass auch die anderen Gefährdungen, die ja am Arbeitsplatz vorhanden sind, da strömen ja alle möglichen Eindrücke ein. Sie haben das eben in Ihrer Einleitung auch schön dargelegt, auch möglichst minimiert sind und die Leute nicht hinterher an anderen Dingen erkranken als an Corona, sondern insgesamt gesund und sicher arbeiten können.
Es geht in dieser Verordnung um Büro oder ähnliche Tätigkeiten. Was sind denn ähnliche Tätigkeiten?
Nun, ich glaube, das Ministerium tut sich einfach ein bisschen schwer, dass natürlich auch Arbeit zu Hause stattfinden kann, ohne dass sie mit einem Bildschirm oder IT-gestützt stattfindet. Also es geht ja auch um Recherche, es geht, wenn man in meinem Beruf jetzt sich das anguckt, auch um Lesen vieler Texte, vielleicht auch um Selbstfortbildung. Es gibt ja auch Anteile, die eben dann nicht in Form einer Videokonferenz, Telefonkonferenz oder eben IT-gestützt über die ganz normale Internettätigkeit, die abzuwickeln ist, möglich ist. Also man denke an Unterschriftenmappen, der ein oder andere zur Prüfung mit nach Hause nimmt, gerade auch in der Buchhaltung oder so, wo das noch nicht alles technisch funktioniert, gerade auch in kleineren Betrieben. Wenn Sie so an die kleine Kfz-Werkstatt denken, dann gibt es natürlich da auch Tätigkeiten, die nicht unbedingt mit einem Bildschirm verbunden sind. Die fallen für mich auch in den Bereich Bürotätigkeit hinein. Selbst wenn ein Kfz-Mechaniker sich zu Hause weiterbildet zu den neuen Motoren und liest da was nach, würde ich das auch in den Bereich Büro verschieben. Aber das BMS hat hier auch selber schon reagiert und hat einige FAQs bei sich auf die Homepage gestellt. Ich glaube, wir verlinken die auch hier mit der Sendung.
Also FAQs sind die häufig gestellten Fragen, ja.
Genau, wo Sie da auch Antworten zu geben. Aber wir haben uns das an der einen oder anderen Ecke beim Lesen dieser Verordnung natürlich auch gefragt. Aber uns war es erstmal wichtiger, dass nochmal gesagt wird, bitte, liebe Arbeitgeber, die noch nicht geschaut haben. Frau Grünewald hat das ja sehr vorbildlich getan. Aber es gibt halt genauso, wie es in der Bandbreite der Bürger sehr unterschiedliche Menschen gibt, auch sehr unterschiedliche Unternehmer. Und es gibt halt solche, die das sehr gut und schön machen. Und es gibt halt welche, die das nicht so machen. Das ist wie im Straßenverkehr auch. Ich muss die Straßenverkehrsordnung überwachen und Blitzer aufstellen, auch wenn sich 80% der Fahrer sehr wunderbar an die Straßenverkehrsordnung halten. Die, die das nicht tun, muss man halt dann trotzdem erwischen beim Übertreten, auch zum Schaden abzuwenden von der gesamten Gesellschaft. Und das ist jetzt hier im Falle des Infektionsschutzes, glaube ich, wirklich nötig gewesen.
Was passiert denn, Frau Wörsdorfer, wenn jetzt jemand überhaupt nicht ins Homeoffice möchte, weil er oder sie viel, viel lieber mit dem Team arbeitet oder sich alleine zu Hause langweilt und zu Hause so der nötige Schwung fehlt? Können Beschäftigte gezwungen werden, ins Homeoffice zu gehen?
Ich hoffe, Sie hören mich jetzt noch.
Ja.
Ja, wunderbar, weil mein Kopfhörer hat gerade einen Sound von sich gegeben.
Arbeitsverweigerung.
Arbeitsverweigerung begeht er. Das ist mit dieser Technik heute dann doch, wie man auch merkt, in diesem Fall nicht ganz so einfach. Also uns war es aus gewerkschaftlicher Sicht auch wichtig, dass die Leute selbstverständlich nicht gezwungen werden können, zu Hause zu arbeiten, weil die meisten Arbeitgeber wissen und brauchen auch gar nicht zu wissen, welche Belastungen die Beschäftigten zu Hause sonst noch haben und wie die Wohnsituation ist. Und da gibt es natürlich auch andere Gefährdungen, die da zu betrachten sind. Wenn ich heute im Homeoffice arbeite, dann bin ich in einer pandemischen Situation in der Regel nicht alleine. Da ist dann vielleicht noch Partner, Partnerin da, Kinder im Homeschooling, wie Sie zu Recht sagen, vielleicht auch pflegebedürftige weitere Angehörige, sodass ich bestimmte Arbeiten vielleicht gar nicht erledigen kann oder die räumliche Situation das gar nicht zulässt. Und wir wollten natürlich nicht, dass die Beschäftigten sich hier erklären müssen gegenüber dem Arbeitgeber und Staat, warum es nicht möglich ist, sondern uns ging es auch darum, dass ein Angebot gemacht wird, das nochmal geprüft wird intern. Können wir das leisten? Gibt es nicht vielleicht doch eine Möglichkeit, dass die Kollegin, der Kollege nicht jeden Tag zumindest in Präsenz reinkommen muss? Können wir die Arbeit anders organisieren? Und das gilt im Wesentlichen aber auch sowohl für die Bürotätigkeiten als auch die in der Werkstatt, in der Industrie, im Betrieb, dass wir uns angucken müssen, wie arbeiten wir denn und können wir die Arbeitsorganisation an die Gegebenheiten der Pandemie aktuell so anpassen, dass möglichst sicher und gesund gearbeitet werden kann.
Wie beurteilen Sie dann diese Verordnung? Also ich höre da viel Positives raus.
Ja, für mich als Arbeitsschützer vor allem ist positiv, dass das Ministerium nochmal klargestellt hat, dass Homeoffice eigentlich nur geht, wenn der Betrieb eine Gefährdungsbeurteilung gemacht hat. Also das ist eine gesetzliche Vorschrift aus dem Arbeitsschutzgesetz, die gibt es schon seit 96, dass ich mir als Arbeitgeber angucke, welche Einflüsse strömen denn auf den Beschäftigten auf diesen Arbeitsplatz ein und wie kann man diese minimieren. Und das ist dann völlig egal, ob jemand in der Produktion tätig ist, in der Industrie oder in der Dienstleistungsbranche, dass man einfach sieht, ist das ergonomisch in Ordnung, ist das von den psychischen Belastungen, also kann man das von der Arbeitsmenge, von dem Druck, von den Sozialbeziehungen, manchmal gibt es ja auch Streit mit Kollegen oder Vorgesetzten, das einfach leisten, was da vorgesehen ist und dass man diese Summe der Gefährdungen sich anguckt und guckt, was können wir denn hier im Betrieb machen, um das besser zu machen, auf gut Deutsch, sodass die Menschen auch gesund und sicher bis in die Rente, und das ist ja dann doch heute ein stolzes Alter mit 67, das auch machen können. Und am Ende wirkt das natürlich auch dem Fachkräftemangel entgegen, wenn die Leute auch bis weit über 60 hinaus gut fit, einsatzfähig sind und gerne auch auf die Arbeit gehen. Und ich glaube, da hat Frau Grünewald eben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, das ist die Motivation. Und natürlich macht Teamarbeit mehr Spaß. Wir sitzen alle nicht so gerne auf Dauer alleine zu Hause und es ist natürlich auch innovativer und kreativer, wenn ich mit Freude ins Büro gehe und nicht mit Bauchweh irgendwie in den Betrieb gehen muss.
Seit August des vergangenen Jahres ist eine neue Arbeitsschutzregel in Kraft, die den Arbeitsschutz in Corona-Zeiten definiert und daran mitgearbeitet hat. Annika Wörsdörfer, Referatsleiterin Arbeitsschutz beim DGB, die heute zu Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, gemeinsam mit der Präsidentin der IHK zu Köln, Nicole Grünewald. Wir reden natürlich über Arbeit in Corona-Zeiten und Ulrike Krause aus Berlin hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Krause.
Ja, recht schönen guten Morgen an die Runde. Also zunächst möchte ich mal sagen, dass Sie das Thema aufgreifen. Finde ich eine tolle Idee. Und so wichtig und richtig ich den Lockdown finde und die Angebote seitens jetzt der erzwungenen Angebote seitens der Arbeitgeber im Homeoffice arbeiten zu dürfen, wird eine Berufsgruppe völlig außen vor gelassen. Und das ist nämlich die Berufsgruppe, die draußen arbeitet, schutzlos, in der Witterung. Das sind sämtliche Postdienstleister, die eben auch kein Fahrzeug haben, sondern mit den Fahrrädern unterwegs sind oder mit Tri-Bikes und keine Möglichkeit der Einkehr haben. Sie haben auch keine unterwegs Bauwagen gestellt bekommen oder Toiletten, mobile Toiletten. Das heißt also, die Zusteller sind um die 6 Stunden draußen. Das heißt, sie können keine Nahrung zu sich nehmen. Sie können nicht auf Toilette gehen. Sie sind also quasi gezwungen, bei gut herzigen Leuten mal auf die Toilette gehen zu dürfen. Weil es sind ja sämtliche Gaststätten geschlossen, da wo man vielleicht noch so einen Anlaufpunkt hat. Und gerade hier in Berlin ist die Situation so, dass die Zustellbezirke so weit zusammengezogen worden sind, dass die Anfahrtszeiten zum Arbeitsplatz teilweise eine Richtung bis zu einer halben Stunde bedürfen. Das heißt also, man ist schon alleine und bei diesen Witterungsverhältnissen erst recht eine Stunde unterwegs, macht seine Arbeit und hat keine Möglichkeit, eine Pause einzuplanen.
Ich vermute, Frau Krause, Sie sprechen aus Erfahrung. Sie sind Mitarbeiterin bei einem Zustelldienst und es ist überhaupt nicht mit Ihrem Arbeitgeber geregelt worden. Sie haben nicht mit denen darüber gesprochen, wie das jetzt aussehen kann.
Wird überhaupt nicht angegangen. Es gibt ja Betriebsräte, die dafür zuständig sind. Das Einzige, was jetzt beachtet wird, sind die Mund-Nasen-Schutz-Verordnungen und ab kommender Woche dann auch wieder zum wiederholten Mal getrennte Arbeitsanfangszeiten, die sich dann verschieben, damit man die Zeiten, die man zusammen in den Zustellbasen verbringen muss, um die Postleistungen auszusortieren, damit man da zumindest weniger Publikumsverkehr hat. Aber auch dort der Pausenraum unterdimensioniert. Es darf nur eine Person dort Platz nehmen und ansonsten kann man nur noch draußen stehen. Ja? Mhm. Und ich meine, wir haben jetzt Anfang nächster Woche so um die minus 15 Grad dann erwartet. Und ich finde das einen unhaltbaren Zustand. Und dass die Gewerkschaftsmitglieder und die, die Betriebsräte der Deutschen Post AG das überhaupt nicht in Angriff nehmen, finde ich eigentlich eine Frechheit.
Dafür ist Annika Wörsdörfer bei uns. Frau Wörsdörfer, was raten Sie, Frau Krause?
Zum einen finde ich das toll, wie Frau Krause das jetzt hier auch schön erzählt hat, weil es gibt natürlich genau dieses differenzierte Bild, dass Menschen nicht mitgenommen werden auf der Arbeit, dass mit Beschäftigten nicht gesprochen wird, um zu sagen, wo sind denn die Gefährdungen, die wir uns gerade angucken, wo minimieren wir sie? Sie hat sehr schön gesagt, versetzte Arbeitszeiten auch in der Zentrale, da, wo die Verteilung stattfindet, das wird bedacht, da wird geguckt in der Arbeitsorganisation. Aber was eben vergessen wird, sind die Kolleginnen und Kollegen, die dann nach draußen gehen und die Post verteilen. Ich stimme ihr dazu, dass man sich sehr viel in der Arbeitsorganisation auch um Toilettenmöglichkeiten und Bauwagen für Pausen Gedanken machen muss. Wir haben da sehr lange unter den Arbeitsschützerinnen und Arbeitsschützern auch mit dem Ministerium darüber gesprochen, als wir die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zusammen erstellt haben. Also da kann man auch noch mal reingucken. Da ist gerade für diese Tätigkeiten sind da auch noch mal Maßnahmen besprochen, die hier der Arbeitgeber mit in Erwägung zu ziehen hat, um seine Gefährdungsbeurteilung zu aktualisieren.
Also, auf welche Maßnahmen kann Frau Krause sich da stützen, Frau Wörsdörfer? Was kann sie am Montag mit zur Arbeit bringen und sagen, hier, guckt euch das mal an, das ist doch eigentlich geregelt?
Genau, da sollte sie sich die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln nochmal angucken. Und da ist gerade zum Thema Hygiene und Toiletten und Bauwagen auch einiges gesagt, auch für unterwegs, dass sie die Möglichkeit haben muss, auch Hände waschen zu können und so. Und dann muss man sich zusammen mit dem Arbeitgeber, beziehungsweise hier ist der Betriebsrat ja durchaus mit dabei, nochmal zu den Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsrat gehen und auch zu den Kolleginnen und Kollegen bei Verdi den Kontakt suchen und sagen, ich habe das Gefühl, hier wird was vergessen in unserer Gefährdungsbeurteilung. Ich möchte, dass hier arbeitsorganisatorisch nochmal geguckt wird. Aber ein Grundproblem ist doch da auch bei Frau Krause, dass die Bezirke überschnitten worden sind, dass die Zustellbezirke mittlerweile so groß sind, die Arbeitsintensität und der Arbeitsdruck so enorm gewachsen sind, dass man da einfach verschiedene Dinge vergessen hat und auf Produktivität da guckt und dann irgendwie vergisst zu gucken, wie geht es den Kolleginnen und Kollegen dabei. Und das ist ein harter Kampf, der in der Branche tobt. Der hat dann wenig mit Corona per se zu tun, sondern die Auswirkungen sind halt nur umso schlimmer gerade.
Frau Krause, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihr Betriebsrat jetzt nicht so emsig mit dabei gewesen?
Also das war er eigentlich noch nie, was den Arbeitsschutz angeht, denn ansonsten wäre ja da auch mal ein Einspruch erhoben worden generell. Es geht ja, die Arbeitszeiten haben sich ja generell nach hinten verschoben. Und bei diesen Zeiten mit dem Lockdown verschärft sich einfach die Situation. Und dann hat Frau Wörsdörfer noch gesagt, es wären in Arbeitsschutzverordnungen, die der Bundestag jetzt erlassen hat, die Regierung erlassen hat, da wären Paragraphen hinzugerechnet worden. Können Sie mir denn so mal am Telefon sagen, um welche Paragraphen es sich handelt und wo man das genau nachlesen kann?
Frau Wörsdörfer.
Genau, Frau Krause, das ist dieser Unterschied zwischen SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel und der SARS-CoV-2 oder der Corona-Arbeitsschutzverordnung, die letzte Woche zu Homeoffice obendrauf quasi gesattelt wurde. Das heißt, der Unterbau besteht aus der Arbeitsschutzregel, die wir seit letztem Jahr haben und die sehr umfänglich ist. Da werden Sie sehen, das haben wir genau versucht, nach Schutzmaßnahmen aufzudröseln mit sehr vielen staatlichen Ausschüssen, in denen ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen tätig sind, nicht nur von den Gewerkschaften, sondern auch von den Arbeitsschutzbehörden der Länder und den Unfallversicherungsträgern, ebenso wie Wissenschaftsexperten und eben auch Vertreter des Ministeriums. Die finden Sie sofort im Internet, und wenn Sie im Inhaltsverzeichnis, die ist jetzt nicht so lange, weil wir wollten ja auch, dass die Betriebe sie auch noch lesen können, gerade die kleineren, und gucken können, wo müssen wir denn ran, was müssen wir denn gucken. Haben Sie da insbesondere Anlehnung in Ihrem Bereich an den Anhang zu Baustellen? Weil das sind auch Tätigkeiten im Freien. Da würde ich mal gucken, ob es da nicht die ein oder andere Maßnahme gibt, die Ihnen jetzt hilft. Weil man muss natürlich ansonsten immer sehr konkret den individuellen Arbeitsplatz sich angucken. Und ganz so im Speziellen können wir da nicht reingehen.
Aber man findet das, Frau Wörsdorfer, unter Arbeitsschutzregeln DGB, oder was ist dann genau das Stichwort, unter dem alle nachgucken können?
Wenn Sie die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel googeln, dann finden Sie die sehr schnell. Die hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eingestellt. Das BMAS verlinkt aber auch, also das Ministerium verlinkt aber auch.
Ja. Frau Krause, hat das ein bisschen geholfen?
Genau? Nein, ich möchte ganz konkret wissen, was da drin steht. Also Sie sprachen von Baustellen, von Postdienstleistern ist also dann nicht die Rede. Das muss man dann so zwischen den Zeilen, zwischen Händewaschen und Toilettengang. Aber es ist definitiv nicht verabredet worden, dass der Arbeitgeber bei den Postdienstleistungen ab 4 Stunden Außendienst doch einen Bauwagen zur Verfügung zu stellen hat und den er dann platzieren muss innerhalb einer Stadt, die so groß ist, dass nicht überall eine öffentliche Toilette zu erreichen ist und nicht hinter jedem Busch mal seine Verrichtung tun kann. Also wo genau steht das drin, wenn das verhandelt worden ist?
Frau Wörsdorfer, können Sie da helfen? Haben Sie das im Kopf?
Es zählt halt zu den Arbeiten im Freien und den Schutzmaßnahmen, die man dort treffen kann.
Gut,
ich
aber
verstehe,
die Zustelldienste sind jetzt nicht expressis verbis aufgeführt. Das ist ja die Frage von Frau Krause.
Nein, das können wir gar nicht. Okay. Also das können wir leider nicht. Ich verstehe das Ansinnen von Frau Krause. Ich stimme ja auch zu, dass man das im betrieblichen Kontext auf jeden Fall besprechen muss und in die Gefährdungsbeurteilung mit aufnehmen muss. Aber wir müssen ja jeden Arbeitsplatz in Deutschland in einer Regel zusammen organisieren. Also wir können ja nicht, leider nicht, auf jeden Arbeitsplatz und jede Gegebenheit einzeln eingehen oder Branche. Und leider arbeitet Frau Krause in einer Branche, die schon vor Corona natürlich massiv unter Druck stand und Probleme hat, sodass die jetzt natürlich sich in der Pandemie weiter verstärken. Und das, finde ich, macht auch gerade den Unterschied aus. Ob der Arbeitsschutz vorher im Betrieb schon sehr gut aufgestellt war, dann fällt es einfacher, jetzt die Anpassungen vorzunehmen und darauf aufzusatteln. Oder ob man schon vorher diese Probleme, die Frau Krause besprochen hat, gelten ja auch außerhalb der Pandemie, eben nicht im Blick hatte.
Heißt aber, auf den Hausaufgabenzettel vom DGB kommen jetzt mal die Zustellerdienste. Frau Krause, ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für Ihren Anruf aus Berlin. Drücke die Daumen,
danke,
dass Sie weiterkommen. Und wir gehen nach Plön zu Frau, jetzt muss ich gucken, Nottburger Reißner. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe letztes Jahr beschlossen, aus der Medienbranche kommt, dass ich die Branche wechseln will und wollte ein nachhaltiges Unternehmen und habe tatsächlich eins gefunden. Und mein erster Arbeitstag sollte der 16. März sein, erster Tag Lockdown. Telefonat davor dachte ich so, naja, das wird wohl nichts. Was wollen die jetzt mit Qualitätsmanagement, wenn sie irgendwie auf Kurzarbeit gehen müssen?
Ja.
Nein, ich wurde doch eingestellt. Wir machen Coachings für Langzeitarbeitslose deutschlandweit und ich sollte 3 bis 5 Tage rumreisen und mir die Standorte angucken und gucken, ob da alles nach den Richtlinien, die das Haus und natürlich auch das Jobcenter aufstellt. Wir werden vom Jobcenter bezahlt. Das fand dann alles nicht statt. Stattdessen wurde ich die ersten 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen im Homeoffice eingearbeitet. Das hat super geklappt, weil die Firma ganz toll online aufgestellt war schon vorher und unsere Coaches sofort nach 3, 4 Wochen angefangen haben, die ganzen Teilnehmer, wir haben so 7.000 Teilnehmer über Deutschland verteilt, auch digital zu coachen. Und da sind natürlich im 1-zu-1-Coaching ganz viele Leute dabei mit Angststörungen, mit von der Wohnungslosigkeit bedroht, irgendwie Migranten, die nicht richtig Deutsch können, viele Frauen, die irgendwie jetzt mit dem Homeschooling mit den Kindern überfordert waren, junge Arbeitslose, die noch nie gearbeitet haben, wie bringt man die einen Job? Und das läuft jetzt alles digital und ich habe 3 bis 4 Stunden am Tag irgendwie Telefonkonferenzen an manchen Tagen, gucke ich einfach nur in die Protokolle und gucke irgendwie, ob alles richtig läuft und sah mein Kollege, der früher ein bisschen Arbeitssicherheit gemacht hat und Arbeitsschutz, der macht jetzt 2/3 Arbeitsschutz. Jetzt letzte Woche war er nur damit beschäftigt, Masken für alle Standorte, für alle Mitarbeiter zu kaufen. Und ich muss sagen, ich bin total dankbar, weil das so nachhaltig ist und weil man diesen Menschen auch so hilft und unsere Coaches sofort jetzt digital mit den Leuten telefonieren oder auch den Rechner zur Verfügung stellen. Wir hatten auch viele Gruppenangebote, die jetzt zwischenzeitlich ausgesetzt werden mussten, weil wir noch nicht so weit waren. Das läuft jetzt auch an, dass man auch Gruppe mit den Leuten auch vom Bewerbungstraining, aber auch von wie fühle ich irgendwie ein Formular aus, was alleine nicht so gut klappt. Oder auch ne, die ganzen depressiven Leute, die alleine jetzt irgendwie in der Quarantäne sitzen, denen wird weiterhin geholfen. Und da bin ich, ganz ehrlich, aus der Medienbranche kommt, ganz dankbar, dass es diese Chance gibt auch für mich ganz persönlich irgendwie. Das Reisen fehlt mir natürlich. Ich hätte gerne irgendwie alle Standorte angeguckt.
Ja, so. Das kommt und, noch, das kommt wieder.
Das kommt wieder.
Frau Reisener, ich finde das toll, dass Sie so ein positives Beispiel bringen. Und Frau Grünewald, die Frage ist ja, es gibt ja viele tolle Betriebe, die natürlich auch in der IHK bei Ihnen organisiert sind. Was ist so die Voraussetzung dafür, dass ein Betrieb so arbeiten kann wie der Betrieb von Frau Reisener, der die Klasse online eingearbeitet hat?
Also das ist ganz interessant, weil Frau Reisener ein Thema anspricht, was sehr, sehr herausfordernd ist für unsere Betriebe, und zwar die Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Ja. Also wir haben Umfragen gemacht und da sagen viele, ja, also wenn wir so bewährte Teams haben und wir haben die dann ins Homeoffice abgeordnet wegen Corona, dann hat das gut geklappt, aber dass sie davon ausgegangen sind, dass es auch deshalb gut geklappt hat, weil es halt eingespielte Teams sind. Und sehr viele Unternehmen sagen, was eine richtige Herausforderung ist, ist, neue Mitarbeiter einzuarbeiten, weil das ja ganz oft, auch gerade in Deutschland noch so passiert, man rollt den Stuhl rüber, man setzt sich nebeneinander, man zeigt auch Sachen am Bildschirm oder von daher bin ich total froh, dass Frau Reisener sich hier gemeldet hat, weil das ja ein Paradebeispiel ist, dass es trotzdem klappen kann. Das macht auch unseren Unternehmern und Unternehmerinnen Mut, dass tatsächlich einige Unternehmen da anscheinend gute Lösungen gefunden haben. Also ich glaube, Frau Reisener hatte auch das Glück, dass es ein sehr innovatives und flexibles Unternehmen ist, wo sie da jetzt neu angefangen hat. Und dass da ja auch anscheinend die technischen Möglichkeiten für alle gegeben waren. Ne? Weil das ist auch immer wieder ein Problem. Nicht überall in Deutschland hat man dann an beiden Seiten, also sprich Seite Unternehmen und Seite Mitarbeiter, die entsprechenden digitalen Möglichkeiten. Wir haben ja immer noch ganze Flächen hier in Deutschland, wo man kaum ins Internet kommt. Die sind natürlich dann von Videokonferenzen und auch von Telefonkonferenzen teilweise ausgeschlossen. Also von daher, dass ich glaube, jedes Unternehmen muss jetzt auch neue Wege gehen und ganz flexibel sein. Und wie Frau Reisener ja gerade berichtet hat, gelingt das einigen Unternehmen ganz gut und besonders in der Einarbeitungszeit. Also ich finde das ganz toll. Also hat Frau Reisener ein tolles Unternehmen erwischt.
Glauben Sie, Frau Grünewald, dass das zukunftsweisend ist, also dass viele Betriebe sich jetzt wirklich in Zukunft unabhängig von einer Pandemie darauf einstellen, dass sie so aufrüsten und umrüsten, dass man eben viel, viel mehr Videokonferenzen macht, dass viel mehr digital und online läuft?
Also ich glaube, wir sind auch alle mal froh, wenn das mit den Videokonferenzen ein bisschen weniger wird. Ja. Also ich persönlich habe so bis zwischen 6 und 8 pro Tag und ich finde das auch körperlich ziemlich anstrengend, den ganzen Tag da so unbeweglich vor dem Bildschirm zu hocken. Aber natürlich hat man sich da jetzt dran gewöhnt. Es gibt auch Vorteile. Also sprich, früher musste man für ein Meeting mal eben durch halb Deutschland fliegen, weil das halt in Deutschland so üblich war. Man wollte sich treffen und da war auch kein Weg zu weit. Und das war natürlich auch, wenn man jetzt mal den ökologischen Fußabdruck da nimmt, nicht so wirklich gut. Und da haben wir jetzt gelernt, tatsächlich, wer hätte das gedacht, dass man sich auch per Videokonferenz mal schnell zusammensetzen kann. Und das wird natürlich in Zukunft so bleiben. Klar, das spart Kosten, das Thema Nachhaltigkeit ist unheimlich wichtig für unsere Unternehmen. Und da hat man quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Aber ich glaube, dass es eine Mischung sein sollte. Also zwischen wirklich auch wieder im Team arbeiten und sich auch sehen. Das ist ja auch ganz, ganz identitätsstiftend für ein Unternehmen und auch für Mitarbeiter, wenn man tatsächlich sich auch sieht. Aber natürlich die positiven Möglichkeiten, die Homeoffice bietet, die auch weiter zu nutzen. Und auch jetzt gerade diese ganzen neuen digitalen Errungenschaften, die wir uns da erarbeitet haben in den letzten Monaten, weiter zu nutzen. Das ist ganz sicher der Plan von vielen Unternehmen.
40% der Beschäftigten arbeiten inzwischen im Homeoffice, 60% aber nicht, denn das Fließband kann nicht in die Küche verlagert werden, der Supermarkt auch nicht. Welche Regeln gibt es also und welche Rechte und Pflichten haben Arbeitnehmer? Wie kommen sie alle durch die Pandemie? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur mit Nicole Grünewald, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer zu Köln, und Annika Wörsdörfer, Referatsleiterin Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Wir haben eine Mail bekommen von Frau J. Mein Arbeitgeber, schreibt sie, ist leider nicht darum bemüht, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesund durch die Pandemie zu bringen, also aktiv irgendwelche Maßnahmen zu ergreifen. Mein Arbeitgeber ignoriert Corona weitestgehend. Die Verwaltung ist komplett noch anwesend, eine ganze Etage. Und wir müssen uns zum Teil rechtfertigen, wenn wir nicht vor Ort sind. Frau J. arbeitet in der Verwaltung. Frau Grünewald, was macht man dann, wenn der Arbeitgeber Corona weitestgehend ignoriert?
Also ich hoffe ja, dass das in nicht so vielen Fällen der Fall ist. Aber man muss natürlich sagen, schwarze Schafe gibt es. Das wissen wir auch leider. Ich finde, also so eine Krise, die deckt ja immer so Schwachstellen auf. Und wenn ein Unternehmen, oder wir haben das auch jetzt gerade bei Behörden und Verwaltungen, bekommen wir das sehr stark mit, wenn die natürlich im Vorfeld sich um Digitalisierung noch keine Gedanken gemacht haben, dann ist es denen teilweise auch gar nicht faktisch möglich, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann auch von woanders als in der Verwaltung arbeiten zu lassen. Also von daher, wir haben tatsächlich das Thema, dass Digitalisierung noch nicht in allen Bereichen zum Alltagsgeschäft gehört. Und das sind jetzt auch die, die sich schwer tun. Und da sind tatsächlich Behörden und Verwaltung in Deutschland auch von betroffen. Also die haben gar nicht die technischen Möglichkeiten.
Und darauf kann man sich jetzt ausruhen und sagen, tja, das tut uns jetzt leid. Ich meine, auch da bestünde ja die Pflicht oder die Möglichkeit, nachzurüsten.
Da haben Sie recht. Ich denke mir, also in den Betrieben, die ich kenne, die da halt bisher Digitalisierung nicht so vorne auf ihrer Tagesordnung hatten, wobei wir als Kammern das natürlich jetzt schon seit Jahren predigen, dass das eins der Themen ist der Zukunft. Klar, da wurde auch sehr stark nachgerüstet, aber auch das ist natürlich nicht so schnell getan, wobei wir uns jetzt natürlich im zweiten Lockdown befinden. Da kann ich schon erwarten, dass ein Unternehmen dann im letzten halben Jahr auch die Maßnahmen ergreifen konnte, um das zu ermöglichen. Das ist natürlich auch oft eine Einstellungssache. Und ja, da müssen halt beide beteiligten Seiten mitmachen. Ja. Da hat Frau J. oder Herr J. recht.
Frau Wörsdörfer, was unsere Hörerin schreibt, klingt ja sehr nach Hotspot-Verwaltung. Also da ist noch eine ganze Etage anwesend. Kann mich der Arbeitgeber zwingen zu kommen, zur Arbeitsstelle zu kommen?
Erstmal entscheidet der Arbeitgeber, wo ich arbeite. Und es liegt in seinem Direktionsrecht zu sagen, wo die Arbeit erledigt wird. Also der DGB hat da in seinen Fragen, die oft gestellt werden, auch sehr viele Antworten zugegeben. Auch unsere Arbeitsrechtler haben sich da sehr intensiv mit diesen Themen befasst. Also das ist verlinkt hier mit der Sendung. Da kann ich jedem sagen, bitte nochmal draufgehen. Ich wollte noch mal kurz zur Frau Krause zurückspringen. Frau Krause, wenn Sie zuhören, ich gebe Ihnen jetzt noch mal die Überschrift in der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel, die für Sie einschlägig wäre.
Zustelldienst.
Die heißt Außen- und Lieferdienste, Transporte und Fahrten innerhalb des Betriebs öffentlicher Verkehr. Da werden Sie bestimmt fündig.
Super, dass Sie nachgeliefert haben. Dankeschön.
Ja, manchmal braucht man, muss man kurz nachgucken. Ja. Das Feld der Tätigkeiten ist in Deutschland ja auch zu Recht ein sehr großes. Bei der Verwaltung ist das in der Tat so. Da ist viel Luft nach oben, aber nicht nur von der Hardware, sondern die Blockade ist ja vielfach in den Köpfen. Insbesondere auch von Führungskräften im öffentlichen Dienst und in der Verwaltung mit einer sehr, sehr ausgeprägten Präsenzkultur. Da will man sehen, dass die Mitarbeiter arbeiten. Ich halte das oft für eine Fehlannahme, weil man ja nur die körperliche Anwesenheit überprüfen kann und nicht, ob die Mitarbeiter wirklich mit dabei sind und aktiv mitdenken. Ich finde auch, da hätte man durchaus die Erwartung auch von uns für die Beschäftigten, dass da sehr viel mehr investiert wird jetzt in der Pandemie, dass sehr viel schneller Möglichkeiten geschaffen werden, dass die Mitarbeiter nicht alle anwesend sein müssen. Man kann es, wie Frau Grünewald am Anfang schon gesagt hat, wunderbar entzerren, indem nur die Hälfte in den Betrieb kommt. Bei uns sind es 30%, die reinkommen dürfen maximal. Das kann man wunderbar über Online-Kalender heute organisieren, dass sich nicht so viele Kolleginnen und Kollegen begegnen auf dem Flur. Und ich finde auch, da muss auf jeden Fall hingeschaut werden und da sollte Politik eben auch den Blick nach innen wenden und sagen, wie gehen wir denn hier mit unseren Beschäftigten um?
Und ansonsten Ihr Rat an die Hörerinnen, also tut man sich zusammen, versucht man im Schulterschluss mit allen zum Chef zu gehen und oder zur Chefin und zu sagen, lass uns mal gemeinsam überlegen, also meine Hygieneregeln, Maske tragen, Abstand halten, Trennwände einziehen, das müsste ja auch in einer Verwaltung möglich sein.
Genau, das müsste zum einen dort möglich sein, es gibt ja auch sehr oft Personalräte, die da mit betraut sind. Ich gebe aber noch einen weiteren Tipp. Wir haben die Arbeitsschutzbehörden der Länder. Das ist natürlich auch für jemanden, der in der Verwaltung arbeitet, sich dann an eine quasi Partnerbehörde zu wenden und zu sagen, wir haben da hier ein Problem. Aber das ist eine gute Möglichkeit. Also zu gucken, die Arbeitsschutzbehörde bei mir in meinem Bundesland Kontakt zu suchen und zu sagen, hier bei uns passiert nichts. Könnt ihr da mal bitte gucken kommen? Könnt ihr uns mal hier beraten? Gleiches gilt übrigens für die Unfallversicherung. Das kann ich auch gerade Kleinbetrieben oder kleineren Unternehmen immer sehr ans Herz legen. Sie zahlen dort Mitgliedsbeiträge, sie sind dort angeschlossen. Warum ruft man dann nicht die Leistung ab und lässt sich jemanden kommen von der Unfallversicherung, der einen berät und der einem sagt, wie kann ich denn die Maßnahmen hier gestalten? Das gilt übrigens auch für die Zustellbranche, Frau Krause. Also da kann man durchaus auch der eigenen BEGEMA was abverlangen und sagen, ihr seid nicht nur für Berufskrankheiten da, sondern ihr seid für die Prävention zuständig. Ihr habt einen Beratungsauftrag, bitte kommt doch zu uns und helft uns hier die Maßnahmen gut umzusetzen.
Corona hat unsere Arbeitswelt verändert. Homeoffice nimmt zu, aber was bedeutet das genau? Haben wir einen Anspruch auf einen voll ausgerüsteten Arbeitsplatz, den der Arbeitgeber bezahlen muss? Oder ist das eine Frage der Vereinbarung? Welche Rechte und Pflichten sind mit dem Corona-Arbeitsschutz verbunden? Das besprechen wir heute mit unseren Gästen Nicole Grünewald, Präsidentin der Industrie- und Handelskammer zu Köln und Annika Wörsdörfer, Referatsleiterin Arbeits- und Gesundheitsschutz beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Und natürlich besprechen wir das mit Ihnen. Und da wartet jetzt Rudolf Damm aus Gotha. Schönen guten Morgen, Herr Damm.
Guten Morgen.
Wie schaut es bei Ihnen aus?
Nur bei mir persönlich hat sich im Prinzip nichts verändert. Ich gehe seit die Pandemie ausgebrochen ist oder ausgerufen wurde, regelmäßig auf Arbeit. Und ja, das ist auch der Anlass, warum ich anrufe. Weil am Anfang Ihrer Sendung hatte ich so den Eindruck, dass jetzt aufgrund des Erlasses dieser Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2, war der Tenor, dass die Arbeitgeber in Schutz genommen werden müssten, die armen Arbeitgeber. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich möchte es versuchen, mal einzuordnen. Wir haben diesen Arbeitsschutzstandard, der ist seit April, glaube ich, 2020 bekannt gemacht worden, diese Arbeitsschutzregel. Die ist nicht unbedingt verbindlich. Das ist sozusagen so eine Art Sollvorschrift. Da sind die Arbeitgeber angehalten, es umzusetzen. Dann schritt die Pandemie oder die Epidemie in Deutschland voran. Und im Herbst, nachdem im Sommer die Werte niedriger waren, stiegen diese im Herbst wieder an, sodass wir dann Mitte Dezember in den Lockdown gegangen sind. Und nun hat man festgestellt, dass die Inzidenzwerte weiter hoch sind. Und woran liegt es? Ja, weil wahrscheinlich eben auch bei Arbeitgebern Infektionen stattfinden.
Ja, Herr Damm, Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Es knurpselt unglaublich in der Leitung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht können Sie irgendwie das Handy anders halten.
Ich versuche mal einen anderen Ort aufzunehmen.
Ja, so bleiben Sie so. Bleiben Sie so. Wir können.
Ja, also es geht um diesen, ist es jetzt besser?
Ja.
Ist dieser, und jetzt haben wir diese Verordnung und da hat eben die Legislative bzw. eben die Exekutive hat reagiert, das ist ja eine Verordnung der Bundesregierung und zwingt jetzt die Arbeitgeber zum Handeln. damit eben das, was eigentlich in der Arbeitsschutzregel aus dem Frühjahr vorigen Jahres schon geregelt ist, die Kontakte auf Arbeit weiter einzuschränken. Und insofern, das ist ja im Prinzip unserer Politik, die wir in unserem Land hier machen. Wir setzen erst auf Freiwilligkeit und das hat eben nicht funktioniert, weswegen eben die Inzidenzwerte im Moment sehr hoch sind. Und das ist die Ursache, warum die Arbeitgeber jetzt in der Verpflichtung sind.
Ja, mir ist noch nicht ganz klar, Herr Damm, woran Sie sich jetzt stören.
Na, ich wollte das nur mal in meine Sicht zum Ausdruck bringen, dass am Anfang war so der Tenor in Ihrer Sendung, das hat sich jetzt im Laufe der Stunde etwas geändert, dass es hier eine Bringepflicht ist. Der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer muss erstmal seiner Arbeitsverpflichtung nachkommen. So, und wenn er nichts anderes gesagt kriegt, dann muss er weiter auf Arbeit kommen.
Ja.
Weil er schuldet ja die Arbeitsleistung und bekommt dafür sein Entgelt.
Mhm.
So, und das ist schwierig in den Arbeitsstätten das eben auch durchzusetzen.
Ja.
Das ist das Problem. Und wir sind in einer Epidemie und dann müssen wir versuchen, die Inzidenzwerte insgesamt als Gemeinschaft niedrig zu bringen. Und da muss jeder seinen Beitrag leisten.
Mhm.
Und ich sehe das eben so, warum sind jetzt die Museen zu und bestimmte Geschäfte sind zu und so weiter. Das liegt ja daran, damit die Leute nicht sozusagen in die Ortsveränderung gehen.
Ja.
Und als die Verordnung in Erarbeitung war, dann kam auch mal in den Nachrichten kurz die Meldung, warum man auch dazu dem Ergebnis gekommen ist, weil man die Handydaten auswertet und hat festgestellt, dass die Mobilität der Bürger nicht sich reduziert hat. Die Anzahl der Wege haben sich nicht verändert. Das heißt, man hat im Großen und Ganzen so weitergemacht wie bisher.
Mhm.
Und deswegen jetzt diese Verordnung, weil ein Großteil der Ortsveränderungen, die stattfinden, und Ortsveränderung bedeutet in der Regel an sich immer Kontakte, will man weiter einschränken, damit das Virus oder der Virus weniger Chancen hat, sich zu verbreiten.
Ja, jetzt habe ich es verstanden. Frau Grünewald, Frau Wörsdorfer, spontane Reaktion zu Rudolf Damm und seinem Beitrag.
Herr Damm hat da in vielen Dingen völlig recht. Eine kleine Korrektur habe ich da. Also wir haben es noch komplizierter insofern, dass wir einen Arbeitsschutzstandard haben, eine Arbeitsschutzregel und jetzt eine Arbeitsschutzverordnung.
Ja.
Die Arbeitsschutzregel, die ist im August veröffentlicht worden und da haben, wie gesagt, auch wir sehr intensiv dran mitgearbeitet. Aber natürlich ist es am Ende ein Kompromiss. Der DGB hätte sich noch eine etwas andere Arbeitsschutzregel gewünscht, aber nichtsdestotrotz ist die durchaus verbindlich und da haben wir uns lange für eingesetzt. Wenn der Arbeitgeber das nicht so macht, wie das da in der Regel beschrieben ist, dann muss er beweisen, dass sein Weg genauso sicher und wirksam ist wie das, was sich da die ganzen Experten in Deutschland zusammen ausgedacht haben. Also insofern ist das schon ein sehr starkes Schwert. Das Problem ist ja immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich rufe dann immer dazu auf, A, den Kontakt zur Mitbestimmung und zur Gewerkschaft zu suchen, aber wie eben auch schon berichtet, zur Arbeitsschutzbehörde und zu den Berufsgenossenschaften. Also ich finde, der Arbeitgeber hat hier ganz tolle Hilfe an seiner Seite, auch durchs ASIG, das Arbeitsschutzgesetz. Er hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die er ohnehin bezahlen muss, genauso wie die Betriebsärzte und Ärztinnen und wie die Berufsgenossenschaften. Und ich finde, wenn man was bezahlt, dann kann man durchaus sich da auch beraten lassen und ordentlich im Betrieb das herleiten lassen. Der öffentliche Dienst und die Verwaltung, das haben wir eben schon besprochen, sind da leider sehr traurig und haben da sehr viel Nachholbedarf. Aber die Erwartung von uns als Gewerkschaft ist hier natürlich die gleiche wie in der Industrie oder in der Produktion oder in der freien Wirtschaft insgesamt.
Frau Grünewald, dann würde mich natürlich noch die Sicht der IHK interessieren.
Also das kam jetzt ja ein kleines bisschen so rüber, als ob die Unternehmen jetzt gezwungen wurden, weil jetzt die zweite Welle so groß ist und weil da Unternehmen dran schuld sind. Und das ist natürlich nicht so. Also wir erinnern uns alle an die erste Welle. Da waren ja teilweise, da hatte man ja noch eine ganz andere Einstellung zu Corona. Da haben ja teilweise auch Leute aus Angst wochenlang ihre Häuser nicht verlassen. Es war aber schon immer so, dass Leute dann auch teilweise noch zur Arbeit gegangen sind. Und trotzdem ist es uns natürlich gelungen, am Anfang im März, April viel besser als im Moment, diese Kurve wieder flach zu bekommen. Und jetzt ist es so, also das kann man ja auch beobachten, wenn man mal so ein bisschen durch die Gegend läuft. Es ist tatsächlich nicht so, dass sich da noch so gut dran gehalten wird wie im März, April. Also da waren wir alle anscheinend irgendwie konsequenter. Jetzt hat man im Sommer gedacht, ach ja, wir haben das ja auch ganz gut im Griff und wir kriegen das schon irgendwie hin. Und deshalb hat uns jetzt die zweite Welle mit großer Wucht getroffen. Und das ist jetzt nicht so, dass da jetzt die Unternehmen dran schuld sind, dass wir da jetzt eine hohe zweite Welle haben, sondern ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, dass man das alles am Anfang ein bisschen locker gesehen hat, weil wir alle gut durch den Sommer gekommen sind und weil die erste Welle halt auch gut gehandelt worden ist, also gemeinschaftlich, gesellschaftlich. Also da haben wir alle super zu beigetragen, Unternehmen, Privatleute, Politik auch. Und das hat jetzt ehrlich gesagt nicht so gut geklappt. Deshalb war am Anfang ja ein kleines Lockdown im November, da sind ja die ersten Branchen geschlossen worden, was ja für jeden Unternehmer ein absoluter Horror ist, wenn das eigene Geschäft schließen muss. Da war aber immer noch unglaublich viel los und unheimlich viel Bewegung, wie Herr Damm ja auch gesagt hat. Ne? Also die Bewegungsdaten in den Handys, die haben sich überhaupt nicht reduziert. Und deshalb wurde dann immer mehr geschlossen und deshalb auch jetzt wahrscheinlich nochmal diese Verschärfung der Regeln, um halt es so weit einzuschränken, wie es im März auch ohne die Regeln geklappt hat. Aber das ist halt eine Einstellungssache und da kann man nur an jeden appellieren. Wir müssen da jetzt schauen, dass wir alle sehr vorsichtig sind und wir müssen die Kurve klein halten, weil jetzt aus Sicht der Wirtschaft so lange geht es auch nicht mehr gut. Ne? Also das wird ist eine sehr teure Geschichte schon. Wir haben Überbrückungshilfe 1, 2, 3. Das muss auch jemand zahlen. Wir vermuten, dass wir das aus der Wirtschaft sein werden, die das irgendwann wieder zahlen müssen. Und deshalb bedarf es jetzt einer Anstrengung. Aber das gilt nicht nur für die Betriebe, das gilt auch für jeden persönlich.
Lassen Sie uns den Aspekt der Betriebe auch nochmal vertiefen nach The Moons, Hobbit of a Lifetime hier bei Deutschlandfunk Kultur. Ich bedanke mich zunächst bei Rudolf Damm für seinen Anruf aus Gotha. Katrin Pfeil aus Mainz schickt uns eine Mail. Für Schülerpraktikanten oder Schulabgänger ist es derzeit sehr schwer, Praktikumsplätze zu bekommen, weil Mitarbeiter im Homeoffice nun mal keine Praktikanten betreuen können. Berufliche Orientierung wird für die jungen Leute dadurch sehr schwierig. Frau Grünewald, da kann man wahrscheinlich nur seufzen und sagen, ja, das ist so im Augenblick.
Ja, das ist so. Und das ist für die Schüler genauso ärgerlich wie für die Unternehmen. Weil wir als Unternehmen, also ich habe das ja eben schon erwähnt, wir haben Fachkräftemangel. Also wir sind, die meisten unserer Branchen sind händeringend auf der Suche nach motivierten Schülerinnen und Schülern, die dann möglichst auch eine duale Ausbildung machen. Und wir wollen die bei uns in die Betriebe ziehen und wir wollen sie bei uns für die Betriebe begeistern. Und das geht nun mal am besten, wenn man dann auch vor Ort ist. Und genau das ist ja das, was jetzt gerade in Corona-Zeiten verboten ist. Also gerade bei einem Schülerpraktikum bei uns in der Agentur ist es so, da sitzt dann wirklich jemand neben der Schülerin oder dem Schüler und erklärt der am Rechner halt die ganzen grafischen Tricks. Und das ist ja genau das, was wir gerade nicht dürfen. Also Corona und Schülerpraktikum, das schließt sich in den meisten Fällen leider aus. Das gilt für die Industrie übrigens genauso. Und wir Unternehmen finden das ganz, ganz ärgerlich. Und,
aber könnte man das nicht auch online regeln? Also wir hatten ja vorhin die Hörerin, die erzählt hat, wie toll sie online eingearbeitet worden ist. Könnte man das auch bei Praktikanten machen?
Genau, Frau Reisener, ist natürlich einfacher, wenn es da schon eine gewisse Vorkenntnis gibt. Es ist ziemlich schwierig. Also was man tatsächlich machen kann, das ist dann über Bildschirmsharing, das den Leuten dann zu zeigen. Es dauert halt ungefähr 10 Mal so lang, wenn man sich da noch nicht auskennt. Und es ist natürlich auch so, die meisten Betriebe, die haben im Moment andere Sorgen, so schlimm das ist. Aber wir müssen halt schauen, wie kriegen wir überhaupt unser Tagesgeschäft geschafft, wie kriegen wir unsere Mitarbeiter koordiniert. Also ich würde dann auch dazu raten, man kann das googeln. Also es gibt auch Betriebe, die Praktikumsplätze in Corona-Zeiten anbieten. Ein paar letzte Aufrechte gibt es da noch, gerade in digitalen Branchen und in der ITK, also in der Kommunikationstechnik, ist das noch möglich. Da gibt es sowieso sehr viele Unternehmen, die haben immer schon ganz viele Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause. Ich würde dann halt in diesen Branchen suchen, wo das dann tatsächlich auch nachher zu dem Berufsbild dazu gehört, dass man nicht zwingend an einen Ort kommt. Aber jetzt gerade Gastronomie, Tourismus, die Betriebe sind geschlossen. In einem geschlossenen Betrieb kann ich ja nun wirklich keine Berufserfahrung sammeln. Also auch da nochmal der Appell,
Wir müssen da jetzt schnell gemeinsam durch, an die Regeln halten und dann sind auch hoffentlich für beide Seiten bald wieder Praktika möglich. Mhm.
Markus Schmidt ruft uns an aus Hessen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine kurze Frage. Und zwar ist es folgendes, wenn der Arbeitgeber nicht so flexibel ist beim Einrichten eines Arbeitsplatzes, eines Homeoffice-Platzes und man bekommt von dem Arzt eine ärztliche Empfehlung oder gar ein Attest, was sagt, es ist wichtig für den Mitarbeiter, dass er von zu Hause aus arbeiten kann. Und es wäre auch wirklich subjektiv oder auch wirklich objektiv dann noch möglich, den Homeoffice-Arbeitsplatz einzurichten. Wie muss sich der Arbeitgeber da verhalten? Also es kann ja sein, dass man selbst aus psychischen Gründen sich nicht in der Lage fühlt, den ganzen Kontakt zu halten auf dem Flur oder so. Und dann bekommt man Probleme und zu Hause könnte man besser arbeiten. Und der Arzt, aus diesem Grund würde der Arzt einen etwas schreiben.
Also Ihre Frage ist, Herr Schmidt,
ja. Oder der Ehepartner, Partnerin arbeitet in einem Risikoberuf, ja. Altenpflege, viel Kontakt mit Menschen. Und dann hat man die Befürchtung, man könnte das übertragen in den Betrieb. Das wäre meine Frage. Vielen Dank.
Und wenn ich die Frage nochmal zusammenfasse, also es ist vor allen Dingen die Frage, hat dieses Attest vom Arzt eine rechtliche Relevanz?
Richtig, eine rechtliche Relevanz. Vielleicht kann es auch einfach nur eine Empfehlung sein des Hausarztes oder eines Psychologen, der sagt, also für diese Person ist das wichtig.
Ja. Frau Wörsdorfer, wie sieht das aus? Herr Schmidt, danke für die Frage, Frau Wörsdorfer vom DGB.
Das ist eine ganz, ganz tolle, wichtige Frage. Wir haben im letzten Jahr uns sehr intensiv damit beschäftigt, weil natürlich sehr viele Mitglieder auf uns zugekommen sind und haben gesagt, wir haben hier ein Problem. Wir im Arbeitsschutz möchten natürlich, dass sie weiterhin arbeiten können, dass die Arbeit sicher und gesund ist, egal wo sie verrichtet wird. Dafür ist es allerdings wichtig, dass sie bei der Arbeitsmedizin, also ihrem Arbeitsmediziner, ihrer Arbeitsmedizinerin vorstellig werden, weil nur die kennen in den betrieblichen Kontext überhaupt und können ihren Arbeitsplatz und können sie beraten. Also das sind auch Menschen, die in ihrem Sinne tätig sind. Die sind, werden zwar durch den Arbeitgeber bezahlt, aber die sind dafür da, sie zu beraten als Beschäftigte. Die geben auch nichts weiter an den Arbeitgeber, das dürfen die gar nicht. Also, und da nennt sich das eine sogenannte Wunschvorsorge anmelden. Und sagen, ich würde gerne bei Ihnen vorstellig werden. Ich habe hier eine Wunschvorsorge. Ich möchte über ein paar Themen mit Ihnen sprechen und dann dort sagen, welche Probleme man hat, warum man bestimmte Dinge wie strukturiert haben möchte oder wo man Bedenken hat, dass die Maßnahmen im Betrieb nicht greifen. Weil nur der Arbeitsmediziner kann dann wirklich wissen in der Gefährdungsbeurteilung, welche Maßnahmen hat denn der Betrieb schon ergriffen oder hat er Maßnahmen ergriffen, wenn ja, welche. Weil da geht es natürlich auch darum, welche Rangfolge von Maßnahmen haben wir. Ich habe da immer so ein schönes Beispiel. Wenn ich einen Wärter habe, der vor einem Krokodil steht, dann kann er das Krokodil umbringen mit einem Schwert. Dann hat er die Gefährdung, das Krokodil erledigt. Man kann einen schönen Zaun bauen oder einen Graben ausheben. Dann ist das eine räumliche Trennung. Das würde Homeoffice darunter fallen. Oder man kann dem Beschäftigten eine Maske aufziehen oder beziehungsweise dem Wärter eine Rüstung anziehen, damit die Bisse vom Krokodil nicht so dolle sind. Wir wollen natürlich in der Regel eher, dass ein Zaun gebaut wird oder ein Graben, wenn man das Krokodil nicht erlegen kann. Und insofern kann der Arbeitsmediziner dann gucken und der kann dann dem Arbeitgeber auch Maßnahmen vorschlagen. Der kann dann dem Arbeitgeber sagen, wir haben hier einen Beschäftigten, da möchte ich, dass Homeoffice eingerichtet wird, dass ein Telearbeitsplatz im besten Falle eingerichtet wird. Und dann kann man das ordentlich besprechen. Hm. Der Hausarzt, der kann einen ja nur untersuchen und der weiß ja gar nicht, in welchem beruflichen Kontext ich wirklich tätig bin, ob ich dort gefährdet bin, weil eine asthmatische Erkrankung bei einem Busfahrer oder bei einer Servicekraft im Pflegeheim ist natürlich was anderes, wie bei jemandem, der in der öffentlichen Verwaltung oder in irgendeiner Agentur tätig ist.
Frau Wörsdorfer, danke für das tolle Bild vom Krokodil und danke Herr Schmidt für den Anruf. Sabine Rolinski schreibt uns, muss der Arbeitgeber zum privaten Smartphone finanziell beitragen, wenn darüber mit dem Team kommuniziert wird? Frau Grünewald, Frau Wörsdorfer, muss der Arbeitgeber das? Muss der mir einen Teil von meinem Smartphone bezahlen, wenn nicht gar das ganze Smartphone?
Ich würde mal sagen, sie muss gar nicht mit ihrem privaten Smartphone die dienstlichen Arbeiten erledigen. Da kann sie niemand zu zwingen. Das ist ja sehr nett von ihr, dass sie sagt, ich habe ein Smartphone und mit dem kommuniziere ich. Das ist ein Arbeitsmittel, das muss dann vom Arbeitgeber auch gestellt werden. Es muss ja auch sicher sein, auch im Interesse des Arbeitgebers. Nicht nur, dass der Beschäftigte sich nicht verletzt, sondern denken wir mal an den ganzen Bereich des Datenschutzes, Zugriff. Ich will ja nicht unbedingt, dass meine tollen, innovativen Ideen vielleicht auch ausspioniert werden von der Konkurrenz oder jemand auf unsere Daten zugreift. Also da spielt ja deutlich mehr mit rein, wie die eigentlichen Kosten, die über die Verbindung dann anfallen.
Nun höre ich, Frau Grünewald, etliche der 150.000 Betriebe, die der IHK angeschlossen sind, dass da einige sind, die sagen, sag mal, geht's noch? Ich bezahle doch jetzt nicht auch noch ein Diensthandy.
Also ich glaube, wo wir hier wirklich mal unterscheiden müssen, das ist, das, was wir jetzt immer Homeoffice nennen, das ist aber eigentlich ein Telearbeitsplatz. Also für den, das kann Frau Wörsthofer ganz, ganz schön ausführen, da gelten ganz, ganz viele sehr deutsche, wie ich finde, Richtlinien. Und da ist es auch tatsächlich so, dass da der Arbeitgeber Kosten übernehmen muss. Und dann gibt es das im Moment halt teilweise praktizierte mobile Arbeiten. Ja, das ist das, wenn man einen Mitarbeiter mal für ein, zwei Wochen jetzt an den Küchentisch schickt. Da sind wir uns ja alle drüber im Klaren, dass das jetzt kein Telearbeitsplatz ist, ne? Wenn man sich, wie Sie das eben so schön ausgeführt haben, mit den Kindern dann einen Rechner teilt. Also das ist wirklich dieses Telearbeitsplatz, Homeoffice ist das eigentlich und dieses mobile Arbeiten. Ich glaube, im Moment wird halt von vielen in der Pandemie, gerade in den ersten Wochen im März, das kam ja wirklich von einem Tag auf den anderen, da kann man jetzt nicht jedem Mitarbeiter zu Hause einen ergonomischen Stuhl hinstellen. Also davon mal abgesehen, dass ja die ganzen Geschäfte, wo man die Stühle hätte kaufen können, alle zu waren. Aber eigentlich ist es tatsächlich so, wenn man das jetzt langfristig in den Arbeitsablauf integrieren möchte, dann ist man als Arbeitgeber dazu verpflichtet, dem Arbeitnehmer ein zu Hause mehr oder weniger die gleichen Bedingungen zu bieten, wie wir die in Deutschland auch an den Büroarbeitsplätzen hatten.
Dann
haben. Und, das ist natürlich ein Kostenfaktor und auch da wünschen wir uns, wenn ich das an der Stelle nochmal sagen darf, vielleicht die ein oder andere etwas pragmatischere Lösung. Denn ich sehe mich auch als Agenturinhaberin jetzt nicht imstande, zu Hause bei meinen Mitarbeitern auf die richtigen Lichtverhältnisse zu achten. Also wir sind da, wir haben da, ich kann das alles verstehen. Ich finde auch Arbeitsschutz sehr, sehr wichtig. Es geht uns ja auch darum, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerne und auch toll arbeiten können. Aber manchmal ist es vielleicht dann auch ein bisschen zu viel des Guten und vielleicht auch nicht so ganz pragmatisch nachher in der Umsetzung. Ja. Aber da muss man unterscheiden in das, was wir jetzt haben und in das, was wie es eigentlich sein sollte. Ne?
Und man muss natürlich auch nochmal unterscheiden, deshalb ist das wichtig, was Sie gesagt haben, Frau Grünewald, worüber reden wir eigentlich? Hans-Georg Frohn aus Berlin möchte auch das nochmal deutlich geklärt haben, weil ihm nicht klar ist, ob wir über mobiles Arbeiten reden oder über Homeoffice im engeren Sinne. Wie sieht es aus mit der Telearbeit? Welche Unterschiede gibt es da, Frau Wörsthofer? Also was ist Homeoffice im engeren Sinne? Was ist mobiles Arbeiten? Was ist Telearbeit?
Ja, das ist genau das Problem, wo wir auch seit Jahren kämpfen, auch mit den Arbeitgebern. Ich bin immer so ein bisschen allergisch, wenn ich das Wort Pragmatismus höre, weil das bedeutet in der Regel, es geht zu Lasten der Arbeitnehmer und zu deren Sicherheit und Gesundheit. Wir haben hier einen großen Konflikt mit den Arbeitgebern vor 5 Jahren bei der Novellierung der Arbeitsstättenverordnung gehabt. Da wollten wir als Gewerkschaften im Bereich des mobilen Arbeitens mit regeln. Da sind wir damals relativ mit gescheitert. Die Arbeitgeber haben einen enormen Widerstand in der ganzen Bundesrepublik mobilisiert. Das sei ein Bürokratiemonster. Wir würden in Absurdistan leben. Und genau das beißt uns jetzt. Wir haben eine Regelungslücke. Wir wissen alle nicht, was ist damit gemeint. Was gilt denn jetzt? Und ich glaube, das ist das Schlimmste eigentlich für Arbeitgeber, wenn sie nicht wissen, welche Regeln gelten. Und diese Unklarheit haben sie aber selber herbeigeführt. Wir haben auf der einen Seite die Telearbeit. Das ist schriftlich vereinbart zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, ein Arbeitsplatz in der häuslichen Sphäre des Arbeitnehmers. Also da habe ich wirklich einen Schreibtisch, ich habe einen Monitor, ich habe all das, was ich brauche. Der Arbeitgeber hat das dorthin gestellt.
Und der hat das auch bezahlt.
Und wir haben jetzt sowas, das sich mobiles Arbeiten nennt. Das ist wilde mobile Arbeit aus unserer Sicht mit keiner passenden Ausstattung. Es gibt keine feste Vereinbarung, vielfach auch nicht zur Arbeitszeit, um auch dieser Entgrenzung entgegenzuwirken.
Das kann ich auch auf Mallorca machen.
Das kann ich auf Mallorca machen, ich kann aber das auch nachts um 3 machen. Also Frau Kühnewald macht das vorbildlich. Sie sagt, sie haben sich mit ihren Beschäftigten auf eine Zeit verständigt. Das ist toll. Viele machen das aber nicht und denken dann, die Arbeitnehmer können ja, wenn sie den PC schon zu Hause stehen haben, nachts um 3 mal eben mit Tokio quatschen. Das geht ja auch. Und da muss man einfach gucken, wie geht man damit um. Auch dieses, wir machen das ja jetzt nur kurzfristig in der Pandemie, bedeutet für ganz, ganz viele Beschäftigte, sie sitzen im Großteil seit März letzten Jahres zu Hause. Das sind 10 Monate. Das ist nichts Vorübergehendes mehr. Das ist dauerhaft quasi schon. Zumindest für die Gesundheit, für den Rücken. Viele sagen, jetzt zwackt es hier, jetzt zwackt es da. Und das ist ein Problem. Wir haben eine Studie gemacht. 62% der Leute sagen, sie haben keinen festen Platz überhaupt zu Hause, wo sie arbeiten. Das heißt, jeden Morgen streiten sich A mit den Kindern um den Laptop und B müssen sie jeden Tag gucken, wer geht ins Schlafzimmer und macht die Tür zu, wer verkriecht sich unter Umständen sogar im Badezimmer, um irgendwie die Videokonferenz abzuhalten. Und das ist ja kein Zustand. Wir haben hier also die Frage, mobile Arbeit fällt generell auch in die Sphäre des Arbeitgebers. Er kann nicht einfach über das Smartphone, das privat ist, oder den Privatrechner der Beschäftigten verfügen und sagen, wir müssen hier mal pragmatisch sein. Sondern in der Regel, muss man auch sagen, geht es darum, dass jemand durchaus einen Dienstlaptop hat. Der ist aber vielleicht nicht für dauerhaftes ergonomisches Arbeiten zu Hause geeignet. Da sagt man aber jetzt, dann lass doch mal die Kirche im Dorf, das wird schon irgendwie gehen. Wenn der da am Küchentisch irgendwie ein paar Monate arbeitet, dann müssen wir jetzt alle durch. Und da sage ich, ja, nicht wirklich. Also sicheres und gesundes Arbeiten gilt auch in der Pandemie. Da gilt auch das Arbeitsschutzgesetz weiter. Es gilt das Arbeitszeitgesetz weiter. Und für jeden, der mal ein bisschen gucken will, habe ich so eine wunderbare Checkliste von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Ihnen also ins Studio geschickt, damit wir die verlinken können. Mhm. Und das ist sehr schön nach Arbeitsmittel, Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, der Aufgabe und der Arbeitsorganisation unterteilt, sodass auch jeder Beschäftigte mal ein bisschen mit einem Stift rundgehen kann und kann gucken, ist das bei mir so eingerichtet, kann ich das machen oder kann ich vielleicht auch mit dem wenigen, was der Arbeitgeber mir momentan gewillt ist zu stellen, ja, das noch besser optimieren und besser arbeiten. Und das, finde ich, hilft schon mal ein wenig.
Und diese Infos findet man dann bei uns auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur. Genau. Ja. Frau Grünewald, wir haben gerade während der Musik noch mal darüber gesprochen, mit welchen Sorgen und Nöten die Betriebe eigentlich so zu Ihnen kommen. Was bewegt die Arbeitgeber?
Ja, also da gibt es ganz viele, die bei unserer Hotline auch weinen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen, weil die auch durch die politischen Entscheidungen auf einmal vor dem Existenziellen ausstehen. Und vor dem Hintergrund muss man halt auch unterscheiden in planbares Homeoffice, also was kann ich wirklich mit dem Mitarbeiter langfristig planen, und mit dem spontan Corona-bedingt verordneten mobilen Arbeiten. Das kann man ja beides nicht so über einen Kamm scheren. Ne? Also wenn ich Mitarbeiter habe, die sagen, ich will eigentlich in der Firma arbeiten, ich zahle als Arbeitgeber natürlich da auch eine Miete. Ein großes Problem übrigens im Moment für sehr viele Arbeitgeber, weil wenn ich im Moment keine Einnahmen habe, ist dann immer die Frage, wie soll ich denn eigentlich meine Miete bezahlen? Und dass man das jetzt alles so hätte im Jahr planen können, ist ja auch nicht so. Sondern diese ganzen Lockdowns und das ist ja immer alles abhängig davon, wie ist gerade die Inzidenzzahl. Die zeigt sich ja nun extrem volatil, also die ist ja mal heute so und morgen so. Und wir sehen auch anhand der Hilfen, die ja teilweise gar nicht abgerufen werden können, dass auch die Politik da nicht wirklich mit gerechnet hat, dass wir nochmal so eine schwere zweite Welle bekommen. Und dann denke ich immer, die Politik wird beraten von ganz vielen Virologen, die haben Wissenschaftler da gibt es Studien ohne Ende. Wenn die sich nicht darauf vorbereiten konnten, dass es eine zweite Welle gibt, wo wir dann auch Hilfen für die Unternehmen brauchen, die ganzen Hilfen sind nicht abrufbar, dann kann man das auch irgendwie nicht von uns als Unternehmer erwarten, dass wir in die Glaskugel gucken und sagen, oh ja, wir müssen jetzt zwingend für November, Dezember, Januar für unsere Mitarbeiter Telearbeitsplätze einrichten. Wir wussten schlichtweg nicht, dass da jetzt nochmal so eine krasse zweite Welle kommt. Mhm. Wir haben auch übrigens gehofft, dass das mit den Impfungen schneller geht, und da setzen wir auch bis heute noch drauf, denn wir wollen alle in eine Normalität zurückkehren. Und viele Unternehmen, wenn da die Hilfen jetzt nicht bald ankommen, werden das auch gar nicht mehr schaffen. Und dann kann man sich überlegen, wie macht man das wirklich geordnet mit Homeoffice, mit Telearbeitsplatz. Da bin ich dann auch wieder dabei, dass man dann auch eine vernünftige Ausstattung stellen muss als Arbeitgeber, dass man sich dann auch wieder um Arbeitsschutz und das alles so richtig kümmern kann. Aber im Moment sind wir alle in einer Improvisationsphase, teilweise ja auch nicht freiwillig, sondern von einem Tag auf den anderen staatlich verordnet. Das sind zwei Paar Schuhe, finde ich.
Ja, wenn wir gerade so ein bisschen aus den Augen verlieren, Frau Wörsdorfer, sind die Menschen, die überhaupt kein Homeoffice machen können. Also ich habe gelesen, Ihr Bruder ist Bauingenieur in einer großen Firma. Hat der Sie eigentlich mal auf eine Baustelle mitgenommen, um Ihnen zu zeigen, wie Arbeitsschutz da aussieht?
Mein Bruder nicht, aber ich habe mir die Freiheit genommen und habe bei der Berufsgenossenschaft für die Baubranche hospitiert und die Vollzugskollegen haben mich in Frankfurt und Umgebung eine Zeit lang mitgenommen und da habe ich eine ganze Menge Baustellen gesehen, viel mehr als die von diesen Großunternehmen, wo mein Bruder tätig ist, sondern auch durchaus kleinere. Und bin auch sehr eng mit den Arbeitsschützern in dem Bereich in Kontakt und wir tauschen uns da aus, wo die Probleme sind. Und im Baubereich sind sie halt oftmals die, dass in den Pausen, wie Frau Krause das am Anfang schon angesprochen hat, diese kleinen Bauwagen gibt und sich dann bei schlechtem Wetter 10 Jungs, das sind ja meistens noch Männer, da reinquetschen, um dann ihr Pausenbrot zu essen, aber die Finger haben sie auch nicht waschen können. Und das sind die Dinge, denen wir uns dann auch in der Arbeitsschutzregel angenommen haben, wo wir gesagt haben, wie müssen wir denn hier jetzt arbeitsorganisatorisch vorgehen, wie müssen wir denn gucken, dass die geschützt sind. Und eine ganz große Befürchtung, die ich zu Beginn der Pandemie hatte und die sich leider auch in den Unfallstatistiken niedergeschlagen hat, ist die, dass man jetzt so sehr auf diese Infektionsgefahr und dieses große Virusmonster guckt und sagt, wie können wir das denn erschlagen, dass man alle anderen Gefährdungen ein bisschen vergisst. Und wir haben so viele Kollegen im letzten Jahr durch Abstürze, insbesondere auf Baustellen, verloren, die tödlich verunglückt sind. Das ist ganz, ganz bitter für uns. Da hat man gut gewollt oft und hat dann gesagt, okay, dann arbeiten die Kollegen eher vereinzelt auch auf dem Bau und hat aber vergessen, dass da auch jemand Zweites da sein muss, der die auch sichert und der einen Blick darauf hat, dass ihnen nichts passiert. Und das ist natürlich, je kleiner die Baustelle ist, umso größer ist diese Sicherheitslücken. Bei größeren Baustellen haben wir da zum Glück so einen Sikiko, der rumläuft und der eben den Arbeitsschutz koordiniert für alle Gewerke, weil da sind ja ganz viele verschiedene Firmen auf einmal tätig auf
aber
so einer Baustelle.
Entschuldigung, es kann passieren, dass der Dachdecker vom Dach fällt, weil da kein Zweiter mehr ist, der ihn schützt?
Ja, das ist passiert. Weil man dann gesagt hat, er kriegt kein Corona. Und dann wird, das meine ich mit, man muss den Arbeitsschutz, und das macht ihn natürlich auf den ersten Blick so kompliziert, aber es macht ihn eigentlich auch so einfach. Das sagt einem so der Verstand, dass man eben alle Gefährdungen sich anguckt und nicht nur sagt, wir gucken jetzt vereinzelt auf was drauf.
Wenn ich mir das so ansehe, Frau Wörsdorfer, es gab ja jetzt im Zusammenhang zum Beispiel auch mit der Fabrikarbeit in Pandemiezeiten so den Vorschlag, nur jede zweite Maschine zu besetzen, die Organisationsabläufe anzupassen, die Kantinenzeiten flexibel zu gestalten. Was bringt es eigentlich einer Firma, diese Umstrukturierungen in Angriff zu nehmen, wenn die neuen Maßnahmen jetzt nur bis Mitte März gelten und die Pandemie irgendwann vorbei ist?
Diese Maßnahmen sind eben nicht zeitlich befristet, sondern lediglich die zusätzlichen in der Verordnung, was insbesondere die Ermöglichung des Homeoffice angeht. Die Arbeitsschutzregel, die ist erstmal unbefristet verabschiedet und die greift natürlich auch nur alle anderen Maßnahmen auf, die wir in der Regel so schon auch im technischen Regelwerk und in der Struktur des deutschen Arbeitsschutzes mitgedacht haben und die systemisch sind. Das heißt, dass man eben guckt, wie kann ich Dusch- und Umkleidezeiten entzerren und wir werden, auch wenn die Impfung, ich bin da sehr bei Frau Grünewald, ich hoffe auch immer, aber von Hoffnung alleine können wir halt eben auch die Beschäftigten nicht schützen, werden wir das ganze Jahr noch mindestens mit der Pandemie zu tun haben und werden Einschränkungen haben im Berufsalltag. Und da muss man eben mit Maßnahmen gucken, wie kann ich gegensteuern und wie kann ich die Organisation gestalten. Und wenn ich einen guten, belastbaren Arbeitsschutz in meinem Betrieb habe, dann geht das auch relativ zügig. Und dann lohnt sich diese Flexibilität auch.
Lohnt es sich auch, Frau Grünewald, jede zweite Maschine nur zu besetzen? Mein Arbeitgeber muss ja auch Geld verdienen, der muss ja auch seine Leute bezahlen.
Also die Frage stellt sich ja leider für viele Unternehmen gar nicht mehr, weil die ihre Mitarbeiter auch in Kurzarbeit haben. Da ist dann nur noch jede zweite Maschine besetzt. Es gibt halt Unterschiede, ne? Also einige Branchen sind sehr stark betroffen, auch in der Industrie. Teilweise bekommen die ihre Vorprodukte nicht, weil ja auch Corona in anderen Zuliefererländern wütet und das auch mit den Grenzverkehren schwierig geworden ist. Aber die ja, die Zweige der Industrie, denen es noch gut geht, die schauen halt, dass sie ihre ganzen Regeln da berücksichtigen können. Aber das ist schon für uns alle, also für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, eine absolute Ausnahmesituation.
Und das jetzt schon seit einem Jahr, das zehrt natürlich auch an den Nerven, ne? Also wenn ich immer Angst haben muss, gibt es mein Unternehmen überhaupt in 2 oder 3 Monaten noch, kommen die versprochenen Hilfen an, kommen sie nicht an, habe ich einen Fehler gemacht bei der Beantragung. Also ich glaube, was man auch im Moment gar nicht unterschätzen darf, ist dieser unglaubliche Stressfaktor, den Corona für alle Beteiligten mit sich bringt. Und ich finde, da muss man jetzt auch mal eine Lanze brechen für die ganzen Unternehmen und auch für die Mitarbeiter in Deutschland. Ich finde, wir meistern das alles noch wirklich extrem gut. Also das sieht in anderen Ländern ganz anders aus. Und ich glaube, wir haben hier eine sehr breit aufgestellte Wirtschaft insgesamt in Deutschland. Das heißt, wir sind nicht von 1 oder 2 Branchen abhängig und wir haben halt alle unterschiedlichen Unternehmensgrößen. Da zeigen sich jetzt auch die Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, wir tun da im Moment schon alle gemeinsam das, was wir können. Und deshalb hoffe ich auch, dass jetzt das in Zukunft nicht noch mehr reguliert wird. Denn wir brauchen halt auch ein bisschen Freiheit. Und wenn wir aus der Krise dann langsam rauskommen, dann wird es auch nicht so sein, dass wir alle wieder die Umsätze machen wie davor, sondern wir sind in einer Rezession. Das heißt, die Unternehmen sind alle stark belastet, auch finanziell. Und da müssen wir jetzt gemeinsam wieder raus. Und dann können wir uns auch darüber unterhalten, wie wir das dann alles noch schöner und besser gestalten. Da ist uns genauso dran gelegen wie dem DGB.
Antje Kranz und Ulrike Schulz sind 2 Hörerinnen, die ich auf jeden Fall noch mit ins Gespräch einbeziehen möchte. Wir beginnen mal mit Antje Kranz. Sie ruft uns an aus Oldenburg. Guten Morgen.
Ja, moin, hier ist Kranz. Ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Freundin, die im Handwerksbetrieb arbeitet und die erzählte mir, dass es wohl eine Arbeitsschutzvorschrift gibt, bei der sich oder aufgrund der sich die Handwerker einer Gesundheitsprüfung unterziehen müssen, bevor sie die FFP2-Maske benutzen dürfen. Weil das ja auch eine Atemeinschränkung bedeutet. Und dass man diese Maske auch nur über eine beschränkte Zeit benutzen darf. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, warum jetzt zuhauf unsere sogenannten Risikopatienten kostenfrei oder fast kostenfrei diese Masken von der Regierung zur Verfügung gestellt bekommen, um sie dann benutzen zu können. Und warum wir auch angehalten werden, diese Masken zu benutzen. Also das ist für mich ein Widerspruch, weil das ja auch kontraproduktiv ist.
Frau Wörsdorfer?
Vielen Dank für diese Frage. Wir versuchen seit letztem Jahr im März da auch immer wieder darauf aufmerksam zu machen. Ich bin selber stellvertretende Vorsitzende auch des Ausschusses für Gefahrstoffe. Das heißt, ich habe mit diesen Masken natürlich ziemlich viel bei Staubtätigkeiten zu tun und auch bei anderen Krankheitserregern. Dass das eben eine Maske ist, die für den Arbeitsschutz konzipiert worden ist. Das heißt, ein Arbeitstag hat 8 Stunden und in dem Kontext haben wir uns die Belastung angeguckt. Und die deutsche gesetzliche Unfallversicherung hat hier in der Regel 112-90 heißt die, eine Tragezeitbegrenzung auch für diese FFP2- und FFP3-Masken erlassen, die wir immer versuchen auch zu bewerben und zu sagen, dass die eingehalten werden muss und darauf geschaut werden muss. Aus unserer Sicht sind diese Masken nichts für den Laien und erst recht nicht für den tagtäglichen Dauereinsatz. Also gerade die FFP2-Masken ohne Ventil, das sind die, die ja im Moment gängig sind, sollten maximal 75 Minuten am Stück getragen werden und dann muss es mindestens eine halbe Stunde eine Erholungspause für die Lunge geben, damit eben die auch diesen Atemwiderstand gut vertragen kann. Dafür gibt es eine Angebotsvorsorge, das heißt, ich muss mich zwar nicht untersuchen lassen, aber ich habe das Anrecht, einen Termin bei meiner Betriebsärztin, meinem Betriebsarzt wahrzunehmen und der guckt, ob ich das körperlich vertragen kann, überhaupt diese Maske aufzusetzen. Und dieses Inflationäre, wir ziehen jedem jetzt eine Maske auch auf dem Arbeitsplatz, ist ein ganz großes Problem. Ich erinnere da an das Beispiel des Krokodils von eben, dass erst bitte der Zaun, also auch im Supermarkt zum Beispiel, diese Plexiglaswände oder teilweise große Supermärkte haben ganz tolle Luftschleusen. Ja. Das heißt, die Beschäftigten hinter der Fleischtheke, da läuft so eine Luftschleuse, die abtrennt von den einkaufenden Kunden. Das Problem dort ist aber, die haben das alles sehr gut installiert mit dem Arbeitsschutz und dann kommt der Kunde und meckert und sagt, das kann doch gar nicht sein, die ganzen Leute, die hier arbeiten, tragen doch gar keine Maske und machen da Druck. Und das betrübt mich sehr, weil da gibt es viele Unternehmer, die haben sich da sehr clevere Gedanken gemacht, wunderbar technisch beraten lassen, damit die Beschäftigten eben nicht diese Masken tragen müssen. Und dann wird man, damit der Kunde sich nicht verunsichert fühlt, das gilt übrigens auch für Zugbegleiter, gesagt, die müssen eine Maske aufziehen, damit der Kunde sich wohler fühlt. Und im Arbeitsschutz geht es nicht darum, ob sich da der Kunde wohler fühlt. Es geht auch nicht um gefühlte Sicherheit. Was ist mein Abstand zum Nächsten, damit ich mich nicht infiziere? Sondern da gibt es handfeste Daten, die uns das sagen. Und da würde ich noch mal ganz viel Werbung machen wollen. Sie können das als Laie gar nicht beurteilen, ob in dem Supermarkt oder in dem Zug oder in dem Bus die Schutzmaßnahmen gut oder nicht so gut installiert worden sind. Insbesondere sehen Sie es eben nicht daran, wenn die Beschäftigten dauerhaft diese Masken tragen. Und ich plädiere da auch an jeden Arbeitgeber. Das ist eine persönliche Schutzmaßnahme. Diese FFP2-Masken fallen unter die PSA-Benutzungsverordnung. Bitte, bitte schauen Sie, ob nicht andere Maßnahmen, die mindestens genauso gut und wirksam sind, zu etablieren sind, die vielleicht ein bisschen Aufwand und ein bisschen Geld kosten. Aber Ihre Mitarbeiter kommen so viel lieber zur Arbeit und sind so viel motivierter, als wenn Sie denen jetzt zwei Jahre so eine Maske aufziehen.
Also eine Fleischereiverkäuferin hinter der Theke, die muss keine Maske tragen, wenn es eine Frischluftschleuse gibt.
Genau.
Frau Kanz, ist Ihre Frage beantwortet?
Auf jeden Fall. Würden Sie bitte noch mal so nett sein, diese Verordnung zu nennen?
Die PSA-Benutzungsverordnung, da sind die Masken mit drin, aber die arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung, die sieht die Pflichtvorsorge vor, dass man da sich beraten lassen darf bei der Betriebsärztin.
Arbeitsmedizinische, wie heißt die? Jetzt muss ich das mal auch
Vorsorge.
Mal. Arbeitsmedizinische.
AbMedVV. Auf kurz.
Toll. Frau Kanz, Sie haben mitgeschrieben?
Ja, habe ich. Gut. Ich danke Ihnen und wünsche ein angenehmes Wochenende.
Dankeschön. Ihnen auch für den Anruf und auch danke an Sie und ein schönes Wochenende. Und wir gehen zu Ulrike Schulz in Quedlinburg. Guten Morgen, Frau Schulz.
Ja, schönen guten Morgen. Ich arbeite im ambulanten Hospizdienst. Das ist eine Ehrenamtsaufgabe. Und zwar gehen wir vorzugsweise in die Häuslichkeit zu Kranken und Sterbenden und begleiten dort auch dann die Angehörigen, wenn es nötig ist. Und ich wollte nur sagen, unser Hospizdienst ist an einer kleinen pneumologischen Klinik angesiedelt. Das heißt, wir haben dort unser Hospizbüro mit den Koordinatoren und können dort unsere Ausbildung und Weiterbildung machen und werden dort in jeglicher Form unterstützt, was ja nicht in allen Ehrenämtern heutzutage
selbstverständlich
so geschieht.
Ist.
Also
ja.
Ich kann da nur positive Aussagen machen. Wir wurden schon im Frühjahr sofort zu einer Hygieneschulung und Corona-Schulung eingeladen, dort in die Klinik. Und dort mit allen, bekannt gemacht, unter welchen Voraussetzungen wir jetzt noch zu unseren Patienten und Begleiteten gehen können und dürfen. Und wir wurden auch mit Papieren ausgerüstet, wo wir eben dann auch das alles dokumentieren. Wir wurden mit Masken und Handschuhen und Schutzkleidung ausgerüstet. Und da gab es eben so diese ganzen Beschränkungen, unter denen wir unsere Arbeit dann noch leisten konnten und durften. Jetzt in der zweiten Welle haben wir auch das Verbot, in die Häuslichkeit zu gehen, auch in die Pflegeeinrichtungen. Aber unter bestimmten Voraussetzungen wurde das auch möglich gemacht. Wir konnten uns jederzeit testen lassen, dort in dieser Klinik, und haben alles auch bekommen, was uns schützt.
Frau Schulz, was mich noch interessieren würde in dem Zusammenhang, sind denn einige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abgesprungen und haben gesagt, nee, machen wir trotzdem nicht, obwohl ihr uns so toll schützt, obwohl ihr uns jetzt
Die brauchen, die sind nicht direkt abgesprungen, ja. Aber es wurde zum Teil schon gesagt, Sie und Sie und Sie, Sie sind über 70 oder über 60, mhm. Ihr braucht sowieso nicht, oder die wurden schon ausgenommen, aus den Pflegeeinrichtungen dorthin mhm. zu gehen. Und natürlich, abgesprungen direkt würde ich jetzt eigentlich keinen nennen.
Mhm. Also auf jeden Fall fühlen Sie sich gut geschützt und haben uns auch was Positives berichtet, was ja auch schön ist. Gibt es trotz allem noch Verbesserungsvorschläge aus Ihrer Sicht, wo Sie sagen würden, also das läuft wirklich super, aber so eine kleine Idee hätte ich noch?
Naja, was ich jetzt noch als i-Tüpfelchen sagen möchte, dass wir uns die Möglichkeit geboten wird, uns impfen zu lassen mhm. nächste Woche.
Mhm. Toll. Frau Grünewald.
Ja, da freue ich mich, dass das jetzt nach 2 Stunden Sendung mit so einer durchweg positiven Sache zu Ende geht. Das ist ja auch ein Hoffnungsschimmer. Und das letzte Wort, was Sie gesagt haben, ist, dass Sie sich jetzt bald impfen lassen können. Das ist ja das, worauf jetzt auch die ganze Hoffnung beruht. Und da drücken wir jetzt alle mal die Daumen, dass das auch so klappt und dass wir bis dahin alle gemeinsam, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, unsere ganzen Unternehmen und auch natürlich Politik und alles, was dazugehört, dass wir jetzt gut durch die nächsten Monate der Pandemie kommen und dass es hoffentlich mit einer wirksamen Impfung dann auch irgendwann mal zu Ende ist. Ich glaube, das wünschen wir uns alle.
Frau Wörsdorfer, Schlussfrage an Sie. Was sollten wir beibehalten, auch wenn die Pandemie zu Ende ist?
Wir sollten beibehalten, dass das nicht die einzige Pandemie ist, mit der wir es zu tun bekommen, und deswegen die Pandemiepläne in den betrieblichen Arbeitsschutz mit einbeziehen und dass wir bei der Digitalisierung unsere Hausaufgaben besser machen, vor allem, dass wir aufpassen, dass wir die Beschäftigten nicht alleine lassen bei der Gestaltung ihres Arbeits- und Gesundheitsschutzes, sondern die Verantwortung eben auch da sehen, wo sie liegt beim Arbeitgeber, und eben auch Möglichkeiten schaffen, sicher und gesund mobil zu arbeiten.
Dankeschön, Annika Wörsdorfer vom DGB. Dankeschön an Nicole Grünewald von der IHK zu Köln. Und Dankeschön, Ulrike Schulz aus Quedlinburg, für den letzten Anruf zum Thema Arbeitsschutz in Corona-Zeiten. Ihnen allen danke, die Sie sich beteiligt haben, und ein schönes Wochenende und weiterhin viel Freude im Programm oder mit dem Programm von Deutschlandfunk Kultur.